Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben beim Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es war vielleicht so ein grauer Novembertag. Damals im Jahr 1260. Zwei fromme Frauen aus einem kleinen Dorf in Nordfrankreich hatten sich aufgemacht, um das Wunder von Chartres zu bestaunen. Eine Kirche, von der es hieß, sie sehe aus wie das himmlische Jerusalem selbst. 100 Jahre hatte man daran gebaut. Nun war das Werk getan. Gerade waren die Einweihungsfeierlichkeiten vorüber. So pilgerten die beiden durch die weiten, öden Landschaften der Normandie. Manchmal sangen sie, manchmal dachten sie an das himmlische Jerusalem, in dem alles Leid und Hunger und Not einmal ein Ende haben würde. Und dann irgendwann taucht über Heide und Buschland das Bild der Kathedrale auf. Wie ein geheimnisvoller Berg mit gewaltigen Türmen, hohen Toren, mit Zinnen und Verstrebungen. Wie ein Meteorit aus einer anderen Welt, als wäre er vom Himmel gefallen. Bald hatten sie die kleine Stadt Chartres erreicht und durch die üblichen schlammigen Gassen strebten sie der Kathedrale zu. Niedrige Holzhäuser an den Seiten, viel Dreck und Armut, Kinder, Vieh, Gestank. Als sie dann aber durch die gewaltigen Tore in die Kathedrale traten, da fassten sich die Frauen an den Händen. So muss der Himmel sein, sagte die Ältere. Und die Jüngere wusste nichts hinzuzufügen. Würziger Weihrauchduft stieg ihnen in die Nase. Die banklosen, weiten Hallen waren voller Menschen. Vor allem aber schauten über 10.000 biblische Figuren und Heilige auf sie herab, in Holz, in Glas, in Stein. Wunderbar gearbeitet, von Nischen, Podesten und aus Fensterscheiben. Und dann die Fenster, über 2.600 Quadratmeter Buntglasfenster, tauchten diese Kirche in ein himmlisches Licht. Das Langhaus und das Querhaus, sagte die Ältere, sie stehen für die Hauptstraßen im himmlischen Jerusalem, für Cardo und Decumanus. Und die Nischen und Galerien und die Podeste, das sind die Wohnungen der Heiligen. Und am Altar, da wohnt Gott selbst mitten unter uns. Es war den beiden, als betreten sie eine andere Welt. So viel Schönheit, so viel Farbfunkeln, Fensterrosetten, die wie die Sterne des Himmels leuchteten. Und ein Gewölbe, getragen von schlanken Pfeilern, so himmelhoch, wie sie es nie gesehen hatten. Liebe Gemeinde, die Kathedralen des Mittelalters sind wie gebaute Sehnsucht nach dem Himmel. Und diese Sehnsucht durchzieht das Christentum von Anfang an und bis heute. Aus einer Sehnsucht nach Gottes Reich, einer schier unzerstörbaren Hoffnung auf eine neue Welt, in der Angst und Tod vergessen sein wird, in der uns Krieg und Corona und Hunger nicht mehr erreichen, in der alle Sorgen um die Zukunft von uns abfallen. Der Motor dieser Hoffnung ist die Bibel selbst. Der Prophet Jesaja schildert es in seiner Vision. Es sind damals Worte, die in eine Zeit fallen, als das Volk Israel vor dem Nichts steht. Als Migranten und Habenichtse sind einzelne Familien aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt. Und in mühseliger Arbeit müssen die Menschen die Äcker wieder roden, urbar machen. Sie sind der Willkür und Unterdrückung fremder Soldaten ausgeliefert, sind schutzlos. Oft wird die Ernte geplündert oder zertreten, Häuser werden beschlagnahmt. Und weil da nichts mehr zu essen da ist, trifft es vor allem die Kinder und die Alten. In diese Situation hinein schildert der Prophet Jesaja Visionen einer neuen Welt, die genau das Gegenteil ist von dem, was da in der Wirklichkeit erfahren wird. Nein, weinen und klagen soll es nicht mehr geben. Wer ein Haus baut, wird es auch bewohnen. Wer einen Weinberg anlegt, wird die Trauben auch ernten dürfen. Niemand mehr wird mehr den frühen Tod seines Kindes beklagen müssen. Keiner wird vor seiner Zeit durch Krieg und Krankheiten dahingerafft. Sind das auch deine Bilder des Himmels, des Kommenden? Was sind deine Bilder? Ein alter Pastor hat erzählt, er habe als eifriger Vikar die Himmelsstadt Jerusalem in ihrer ganzen Pracht beschrieben. Die goldenen Gassen, die perlenbesetzten Tore. Und dann habe nach der Predigt eine alte Frau augenzwinkernd zu ihm gesagt, und ich habe mir den Himmel immer wie einen großen Garten vorgestellt, mit Gurken und Tomaten und Sonnenblumen. Philipp Melanchthon, Luthers Freund und Mitreformator, liebte nichts so sehr wie die Wissenschaft. Und er stellte sich den Himmel wie einen großen Theologenkongress vor, wo man mit den Propheten und Aposteln nach Herzenslust diskutieren kann. Und ich muss sagen, nach einem Jahr Corona-Pause kann ich ihm das gut nachempfinden. Aber wenn wir das alles hören, werden wir doch vielleicht misstrauisch, oder? Haben unsere Bilder, die wir uns vom Himmel machen, nicht immer auch mit unseren eigenen ganz konkreten Erfahrungen zu tun? Spiegeln sich darin unsere Ängste und Hoffnungen? Könnte es etwa sein, dass wir uns das Jenseits nur zurechtträumen? Zurechtträumen, was wir uns am sehnlichsten wünschen? Ein Schlaraffenland für die Hungerleider, eine Party für Vereinsamte, ein Theologenkongress für Stubenhocker. Genau das hat vor 150 Jahren ein Philosoph, Ludwig Feuerbach war es, vermutet. Er hat gesagt, die Bilder, die sich die Menschen von Gott und vom Himmel machen, sind doch bloß Bilder ihrer Fantasie. Sie projizieren das, was sie auf der Erde nicht bekommen können, in den Himmel. In Wirklichkeit aber ist es genau andersherum. In Wirklichkeit gibt Gott sich hinein in unsere Bilder und Begriffe und Konzepte. Gott offenbart sich uns in unseren menschlichen, angreifbaren, schwachen Vorstellungen, um uns die Gestalt und Schönheit seiner neuen Schöpfung begreifbar zu machen, weil er nämlich dich meint mit deinen Gedanken und deinen Ängsten und deinen Sehnsüchten. Ludwig Feuerbach war im Grunde nur einen kleinen Schritt entfernt von der Wahrheit. Kaum ein Philosoph hat sich so intensiv mit der christlichen Geschichte befasst. Kaum einer hat so intensiv Martin Luther studiert und ihn so oft zitiert. Und was lernt er von Luther? Er lernt von Luther die Menschengestalt des liebenden Gottes. Er lernt von Luther, wie dieser von dem Christus als einem spricht, der uns in allem gleich geworden ist, der zu uns spricht, der zu uns und für uns Bruder wird. Was Feuerbach aber nicht begreift, ist, dass dieses Gottes eigenem Plan entspricht, dass dies die Weise ist, wie er uns Menschen nahe kommen will. Der letzte Plan, um eine Sündige, um sich selbst und um die eigenen Wunschfantasien und Horrorszenarien kreisende Menschheit anzusprechen. Gott liefert sich aus in der Menschen Hände, in der Menschen Bilder und Vorstellungen. Wir haben das Neue, die Wirklichkeit, die Gott schafft, nur in alten Gedanken, nur in irdenen Gefäßen, wie der Apostel Paulus sagt. Unsere Bilder sind gefangen in ihren Grenzen, in den Grenzen von Zeit und Raum, in den Grenzen dessen, was wir erlebt haben, in den Grenzen unserer Gefühle. Gott muss uns die Schönheit und die Unvergleichlichkeit der neuen Schöpfung in den alten Bildern der alten Schöpfung mitteilen. Es wäre aber absurd und unsinnig, Gottes Verheißung einer neuen Welt in Zweifel zu ziehen, weil die alten Bilder naiv oder unlogisch oder irgendwie zu menschlich erscheinen, uns zu nahe. Jesus selbst kommt einmal darauf zu sprechen, als er mit den Sadduzäern streitet. Die Sadduzäer, das waren sozusagen Feuerbach-Schüler vor Feuerbach. Die meinten nämlich, es gäbe keine Auferstehung und dementsprechend auch keine zukünftige Welt. Und die Weise, wie ein Prophet Jesaja spricht, das sind nur Bilder, unsere eigenen unerfüllten Sehnsüchte. Und um das zu belegen, meinten sie, sie hätten sich ein besonders treffendes Beispiel ausgedacht und fragten Jesus: Wie ist das denn eigentlich, Jesus, mit der kommenden Welt, wenn da eine Frau ist und ihr heiratet und dann stirbt der Mann, dann heiratet sie wieder und der Mann stirbt wieder und das geht dann nochmal so und dann nochmal so. Ja, mit wem ist sie denn dann eigentlich zusammen im Himmel? Ist ja ein Dilemma. Die Sadduzäer waren der Meinung, der Himmel ist halt nur eine menschliche Vorstellung. Jesus antwortet so: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden die Menschen weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Er zeigt ihnen damit, wie unsinnig ihr Argument ist. Nicht das Reich Gottes ist unlogisch und beschränkt, sondern unsere Bilder sind beschränkt. Wir können uns das nicht vorstellen, wie wir sind, wie die Engel im Himmel. Und doch schenkt uns Gott, wie beim Propheten Jesaja, Bilder, die uns unmittelbar ansprechen und die uns meinen. Der Himmel ist ganz anders und doch, er ist für dich. Gott lässt unsere Sehnsüchte und unsere Bilder des Kommenden gelten. Er malt selber Bilder des Kommenden. Gott ergreift unsere sehr menschliche Sehnsucht, um sie auf sein kommendes Reich auszurichten. Und so schenkt er uns Bilder, die uns zeigen, wie unermesslich schön dieses Reich sein wird. Was für ein Glück es sein wird, mit Christus in diesem Reich vereint zu sein. Bilder, die etwas davon erzählen, was Menschsein eigentlich sein kann. Und wie groß die Würde ist, von der Gott für den Menschen spricht. Die Bilder des Kommenden sind wie Seile, die Gott uns zuwirft aus dem Jenseits, aus der Ewigkeit, damit sich unsere Sehnsucht daran festmachen kann. Sie ziehen unsere Sehnsucht zu Christus hin und machen uns stark in dem Vertrauen darauf, dass Gott alles neu schaffen wird. In unseren Gesangbuchliedern können wir es immer wieder hören. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Mein sehnlich Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Tale, weit über blaches Feld, schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt. Die letzte Antwort auf unsere Sehnsucht ist Gott selbst. So sagt es der Prophet Jesaja. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott kennt unsere Gedanken von Ferne, noch ehe wir sie aussprechen. Er kennt unser unruhiges Herz. Er weiß um das, was wir in stammelnden Worten und verschwommenen Bildern formulieren. Und er lässt es sich recht sein. Er lässt es sich gefallen. Weil er sich noch viel mehr hat gefallen lassen. Der den Menschen sich gleich machte, um uns nah zu sein. Uns gerecht zu machen. Der sich auslieferte in der Menschenhände, um das beiseite zu schaffen, was uns trennt vom Himmel. Unsere Schuld. In der Armut des Jesus von Nazareth, in seinem Leiden und Sterben und in seinem Auferstehen, hat Gott unsere Sehnsucht nach dem Himmel eine endgültige Antwort gegeben. Der Himmel ist offen. Gott ist nahe. Und so gehört zum Ewigkeitssonntag eben, dass diese folgende Woche kippt in den ersten Advent. in das Erwarten des Kommens dieses Christuskindes, des Menschgewordenen, der Himmelskönig in der Krippe. Es war in Chartres, damals im Jahr 1260. Vielleicht so ein grauer Novembertag wie heute. Und die jüngere der beiden Frauen nahm die ältere bei der Hand und sagte: Ja, das alles ist schön, unendlich schön. All die Farben, all die Erhabenheit, die kunstfertigen Skulpturen dieser Kathedrale. Aber nichts ist schöner als die Nähe eines Menschen, der mich versteht. Glaubst du, dass es das im Himmel geben wird? Und die Ältere sagte: Ich glaube, dass Gott gerade darum Mensch wurde, um uns dieser Nächste zu werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.